This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Einen wunderschönen guten Abend. Habe ich da gerade eine Stimme im Hintergrund gehört?
Nee.
Ah, ich dachte, der Alex sei noch bei dir.
Nein, der ist nicht bei mir.
Abgefahren. Wie geht's dir?
Gut, wie geht's dir?
Auch gut. Ich glaube, zu spät haben wir noch nie aufgenommen, oder?
Nee, finde ich auch ganz grauenvoll.
Und nee,
finde ich auch einfach nur scheiße.
Du, das rocken wir jetzt durch, wie alte Showpferde, ne? Das ist ja gar kein Problem. Es ist gerade 19 Uhr für alle, die uns zuhören. Wir nehmen im Voraus auf, weil Nicolette in den wohlverdienten Urlaub fährt. Aber da werden wir gleich darüber sprechen. Jetzt erstmal hier unser kleiner Trailer.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
Ich würde auch gerne mit einer sehr kontroversen Frage gleich einsteigen.
Ja.
Wie trinkst du deine, wie mischst du? Was ist das Mischverhältnis deiner Apfelsaftschorle, wenn du Apfelsaftschorle trinkst?
50-50.
50-50, okay, finde ich eine gute Mischung. Und schenkst du zuerst die Kohlensäure, den Sprudel oder erst den Apfel ein, Apfelsaft?
Oh.
Ich weiß nicht, warum ich da so ein Spleen habe, aber bei mir muss zuerst der Sprudel rein.
Würde ich das wahrscheinlich auch, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir jemals im Leben eine Apfelschorle selber gemischt hätte.
Wirklich?
Ich trinke keine Apfelschorle.
Bist du nicht so der Fan davon?
Ja. Nee, gar nicht.
Das ist ja auch so ein ultradeutsches Getränk, ne? Das ist mir letztens klar geworden, dass das irgendwie im Rest der Welt gar nicht so den Anklang findet, Apfelschorle, finde ich total
abgefahren. Finde sowieso Schorlen trinken einfach nicht so geil irgendwie. Ich habe viele Freundinnen, die bestellen sich immer Maracuja-Schorle und sowas
im
Restaurant oder Rhabarberschorle oder so. Ich trinke richtige Sachen, also entweder trinke ich mal eine Cola oder ein Wasser oder einen Kaffee oder so.
Richtige Sachen, eine Cola.
Naja, meine Freundin Katha, meine Tourmanagerin, trinkt ja Cola-Schorle.
Nein. Erzähl mir nix. Eine Cola-Schorle.
Katha, wenn du das jetzt hier hörst, ich hab dich exposed, aber meine Freundin Katha, meine Tourmanagerin, trinkt Cola-Schorle. Die kippt in ihre Cola-Wasser. So fast also, 50-50.
Okay, also jetzt mal ganz kurz. Ist Katha vergeben oder ist sie Single?
Das, glaube ich, wäre jetzt zu intim.
Okay. Würde. Also stell dir vor, du gehst mit jemandem auf ein Date und die Person bestellt sich eine Cola-Schorle. Nicolette, das killt mich.
Ja, nein, das ist ja, sie kippt sich eine Cola ein, dann macht sie dann einen Schuss Wasser mit dazu, wenn wir auf Tour sind.
Das ist ja lustig. Aber ja. Wirklich, wegen aus Geschmackgründen?
Der ist das zu süß.
Das ist ja zu süß, okay. Mhm.
Ja. Ich kann das verstehen. Ich trinke zum Beispiel am Frühstücksbuffet, das ist mir aufgefallen, ganz selten so einen O-Saft oder so. Die meisten Leute holen sich ja meistens noch einen Saft mit dazu.
Ja.
Mache ich nie. Ist mir zu süß und zu dick. Ich würde das wahrscheinlich dann auch immer irgendwie strecken. Aber ja, ich würde gerne so Lebensmittel manchmal ein bisschen strecken, die mir zu süß sind. Ich kann ja nicht so krass süß essen. In irgendeiner Folge hatten wir das schon mal, das ist schon lange her. Ja, da habe ich gesagt, meine Mutter kann sehr, sehr süß essen. Sachertorte, Baklava, alles mit Sirup. Ich auch, aber mittlerweile, also es gibt ja wirklich Baklava und Baklava. Aber wenn Sachen einfach zu krass süß sind, das kriege ich nicht hin. Nee.
Ja, okay. Zu süß bin ich. Ich bin ja auch eher so der Deftige. Ich bin ja das, die Ironie des Ganzen, dass ich mich Candy nenne und gar keine Süßigkeitenperson bin. Also du kannst so Gummibärchen oder Schokolade kannst mir auf den Bauch binden. Das interessiert mich nicht. Also ich schieb mir das auch mal irgendwie in den Rachen, einfach mal so aus Spaß an der Freude. Aber ich habe da nie Gelüste drauf. Nie.
Nein.
Nein, gar nicht. Wird mir niemals irgendwie einfallen.
Naschst du nicht?
Nee. Ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich einfach immer schlank geblieben bin, weil ich nie so Gelüste hatte, weißt du? Ich glaube, das ist ja für viele Leute auch so ein Laster, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass diese kleinen Naschereien, die summieren sich ja auch, ne? Und da hast du halt schnell mal irgendwie ein paar Kalorien zu viel irgendwie intus.
Und Desserts?
Nö, also ich weiß nicht, wenn ich das mal bestelle, dann, weil sich das halt so gehört, aber selten, wirklich ganz selten, weil ich da jetzt voll Bock drauf habe. Weiß nicht.
Also, und wenn Süßes dann?
Wenn Süßes dann, ich mag gern, also was ich gern mag, ist ein Honigbrot mit Butter. Schön, ja, das ist ja schon sehr süß. Ich finde, Honig ist schon sehr süß.
Ja, aber ist jetzt auch keine Nascherei.
Okay, als ich in der Türkei war, habe ich ja meine Liebe für Baklava, was du gerade schon erwähnt hast, gefunden. Ich hatte das ja vorher nie gegessen und dort haben die mir das im Krankenhaus als Willkommensgeschenk hingestellt. Und ich habe das probiert und habe gedacht, alter Scheiß, ist das geil. Das fand ich gut. Aber zum Beispiel alles, was mit Schokolade ist, ein Schokoladencroissant oder einfach nur so pure Blockschokolade oder ein Rittersport oder so, würde ich niemals anrühren. Aber jetzt kommt der Witz der ganzen Geschichte. Manchmal, wenn ich mit meinem Freund essen bin und ich gucke so auf die Karte, so, ja, okay, ich bestelle mir noch ein Dessert. Ach ja, das ist mit Schokolade. Ach ja, bestelle ich halt einfach mal und ich denke da nicht drüber nach. Und jedes Mal aufs Neue sagt er, sag mal, bist du dumm, du bestellst doch jetzt nichts, wo Schokolade drin ist. Seit 10 Jahren machst du das und jedes Mal isst du es nicht, weil da Schokolade drin ist und es dir nicht schmeckt. Und ich bin halt in meinem ADS-Brain zu dumm, mir das zu merken, dass ich so Schokoladenzeug eigentlich gar nicht esse und mir auch gar nicht schmeckt. Also Vollmilchschokolade geht noch, aber zartbitter bin ich sofort raus.
Ja gut, okay, also ich nasche sehr, sehr gerne. Ich esse jetzt nicht so gerne Chips und so Salzstangen und so Knabberzeug. Finde ich doof. Ich mag alles, was süß ist. Und es muss auch matschig sein von der Konsistenz. Also gerade wenn irgendwas gefüllt ist mit einer Füllung und die Füllung ist gefüllt mit
Berliner.
Ich habe eine Schwäche für Teigware. Das heißt Donuts, am besten noch gefüllt und Topping ist meins.
So Zuckerguss dann oder?
Whatever you like, pack's drauf, okay. Ich esse es. You name it, I eat it. Dann so Sachen wie Hefeteig, natürlich Hefeteig.
Langosch, ich liebe Langosch.
Ja, aber Langosch kenne ich zum Beispiel nur herzhaft. Schön mit Knobi und richtig
aber
toll.
Aber gibt es auch mit Apfelmus und Puderzucker, habe ich auch
gesehen. Interessant. Was gelernt,
das wäre dann deins, ne?
Ja. Also Teigware in Kombination mit Schoko ist das schon wirklich mein Ding. Wenn die Schokolade auch noch rausläuft. Und
Crepe? Jetzt,
pass auf.
Schokocrepe.
Ja, das ist...
Mit oder ohne Banane?
Mach noch.
Okay.
Kennst du die Croissants an den Tankstellen, diese Seven?
Mit dieser harten Schokolade drin.
Sag mal, so Seven?
Richtig. Seven?
Seven Life heißen die?
Die Tankstellen, wie die heißen, keine Ahnung.
Nein, die Croissants.
Die haben einen Namen? Sind die eingepackt?
Du weißt nicht, welche ich meine. Du meinst nämlich die anderen.
Ich dachte, du meinst die ganz normalen Schokocroissants aus dem Backwarenregal.
Nee, weil mit Blätterteig kriegst du mich nicht so richtig. Seven Days.
Noch nie gehört. Zeig mal, doch. Ich will das sehen. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Kenne ich nicht.
Die gibt es an jeder Tankstelle. Die gibt es aber auch natürlich im Supermarkt und so. In groß, in klein, mit Vanille, mit Schoko, mit allem drum und dran. Und die hauen mich um, weil die Schokolade da drin amerikanische Schokolade ist. Und Amerikaner können ja, okay, also amerikanische Schokolade ist, wie wir alle wissen, nicht so.
Nee, ist
also
nicht geil.
Reese's kann man noch, aber Hershey's, da hört's auf.
Ganz
das
furchtbar.
Ist so richtig billige Chemie-Schokolade. Und in diesen Seven-Day-Croissants ist amerikanische Billig-Schokolade. Und in Kombination mit der Teigware drumherum ist das mein Ding. Meins. Aber bevor wir steigen jetzt in die Folge ein, wir müssen ja auch ein bisschen Büße tun, wir zwei. Ich habe mich ein bisschen geschämt. es war ein bisschen unangenehm heute Morgen. Und ich meine wirklich, ich habe mich geschämt und mir war es unangenehm, weil ich auch so traurig gleichzeitig war und wirklich berührt. Und es geht um Kate Middleton. Die ganze Welt hat ihre Späße gemacht, warum Kate Middleton weg war. Mittlerweile wissen wir es ja alle, dass sie Krebs diagnostiziert bekommen hat und gerade ihre Chemotherapie. Und wir haben da unsere Späßchen gemacht. Ich will die Kirche jetzt im Dorf lassen.
Wie das
jeder
gemacht hat, ja.
Ja, ich will die Kirche jetzt im Dorf lassen.
Ging mir aber auch so wie dir.
Es war ein sehr unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Ich habe gedacht, oh nein.
Es war aber auch ein Scheiß-Timing, weißt du? Ein Scheiß-Timing von uns.
Wirklich, ja. Ich muss wirklich sagen, also an der Stelle möchten wir natürlich ausdrücken, dass uns das total leid tut und berührt und dass wir natürlich nicht geahnt haben, was mit ihr ist. Und wir haben da unsere Witze drum gemacht. Und
man weiß es ja nie, weißt du? Man weiß es ja nie. Weißt du, ich finde ja auch in so einem Moment, wo jemand für 2-3 Monate verschwindet und untertaucht, natürlich ist da die Gerüchteküche am Brodeln. Und das waren ja nicht nur wir, sondern wir haben ja das wiedergegeben, was wir aus den Medien gehört haben. Und ich finde, es hat ja auch ein bisschen seine Legitimität, aus so einer Sache, wo man nicht weiß, so mit einer Leichtigkeit ranzugehen und sich sein Späßchen drüber zu machen, Mensch, was da schon wieder los ist, ne? Dass das dann natürlich jetzt mit so einem Hammer zurückkommt, das kann einem nur leid tun. Also wirklich, mir tut das auch furchtbar leid, weil das wünscht man ja keinem, also absolut niemandem. Und ich glaube, das Königshaus, ob man die jetzt mag oder nicht, ne, da ist gerade einiges los, was echt, geht's da irgendjemandem gut gerade? Also die tun mir ja schon echt leid inzwischen.
Ich habe manchmal schon so ein bisschen das Gefühl, als wenn das so verflucht wäre,
ja,
weißt du?
Total.
Wenn man The Crown geguckt hat oder sich ja irgendwie mit der Historie des britischen Königshauses befasst, da ist ja seit Jahrzehnten, seit Epochen über Epochen ja so richtig der Wurm drin. Da ist ja ordentlich Sand im Getriebe. Und es trifft ja wirklich den einen und die andere so, als wenn das wie so ein Fluch wäre.
Und weißt du, wo der herkommt, der Fluch? Ich weiß es.
Na, sag.
Weil der eigentliche König, der Onkel von Queen Elizabeth, abgedankt hat. Weil der gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf König sein. Und dann wurde seine Thronfolge unterbrochen und die wurde dann umgeschwenkt auf seinen Bruder. Und auf einmal wurden die König, die niemals in der Thronfolge waren eigentlich, die hätten niemals in der Thronreihenfolge stattfinden sollen. Das hätten ja eigentlich seine Kinder werden sollen. Mhm. Aber ist er dann anders gekommen. Und ich glaube, das hängt denen immer noch hinterher. Das ist der
Fluch.
Ach,
schrecklich. Ach, schrecklich. Königshaus, wahrscheinlich braucht es auch kein Mensch. Es tut mir auf jeden Fall leid um sie. Es ist ja wirklich, ich meine, sie ist 42 Jahre alt. Das musst du dir ja mal vorstellen. Du musst dir einfach mal vorstellen, wie jung man sein kann, dass einem so eine Botschaft erreicht, so eine Diagnose. Das ist einfach nicht schön.
Mhm.
Schrecklich.
Ja, ich finde es auch ein bisschen, es tut mir auch schon sehr leid, dass sie jetzt gezwungen war, diese Videobotschaft rauszuhauen, ne? Weil natürlich wir inkludiert, weil sich die ganze Welt irgendwie so jetzt da gemutmaßt hat und ihre Späße gemacht hat oder auch manche absichtlich böswillig waren, was wir niemals waren, dass sie gesagt haben, okay, ich muss da jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit mit diesem Thema, auch wenn ich das nicht wollte. Sie wollte das ja privat halten, hat sie ja auch gesagt, ne? Aber geht halt irgendwie gerade nicht. Noch, wenn wir sowieso gerade Büse tun, es haben uns ganz viele böse Nachrichten erreicht von No Angels Fans. Liebe No Angels Fans, es war uns in keinster Weise unsere Absicht, hier irgendjemanden böse darzustellen. Und wir wissen natürlich, die Lucy hat es jetzt nicht so nötig gehabt. Es haben mich ganz viele oder uns ganz viele Nachrichten erreicht, dass die Lucy erfolgreiche Unternehmerin ist. Die hat ein Hotel in Bulgarien, was ich tatsächlich nicht wusste. Das war ich mir nicht bewusst. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das irgendwann mal gehört habe. Aber dass sie ein erfolgreiches Hotel in Bulgarien hat, mit Angestellten. Da haben die Leute nochmal drauf hingewiesen, weil du gesagt hast, naja, da hängen ja jetzt nicht so viele Arbeitsjobs dran, wenn die im Dschungel geht, wie wenn andere Leute in den Dschungel gehen. Wir wurden eines anderen belehrt. Vielen Dank für euer Feedback. Wir rudern zurück und wir haben das nie behauptet.
Ja, ich schon.
Okay, du bleibst dabei.
Ich wusste, dass sie ein Hotel hat, das hat sie doch in Sofia und das ist auch nicht am Meer, das ist relativ im Land, das hat sie auch nicht gekauft, das hat sie gepachtet. Ich habe damals eine Doku gesehen, als sie das eröffnet hat. Ich bleibe trotzdem dabei, dass erstens dieses Hotel, das wissen gar nicht so viele, dass sie das hat, dass das in Bulgarien ist, das hat aber nichts mit ihrer Karriere zu tun.
Die Fans wussten
das heißt,
alle.
Ihre Karriere und das Hotel finden ja unabhängig voneinander statt und trotzdem glaube ich, dass du bei so einem Format aus verschiedenen Gründen mitmachst.
Ja, natürlich.
Aber wenn du finanziell gut aufgestellt bist, dann hättest du nur noch einen zweiten Grund, nämlich Reichweite erweitern, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen, wie in 24 Tim. Dem geht es finanziell mit Sicherheit hervorragend fabelhaft.
Der hat einen riesen Ausfall gehabt wahrscheinlich, dadurch, dass er da war. So wie du das auch gesagt hast, ne?
Total, aber der hat sich gesagt, du pass mal auf, ich habe jetzt alles erreicht, es ist so viel Geld da, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen und auch die Frau Müller und die Frau Schmitz erreichen, deswegen mache ich das. Oder der Erfahrung halber, das möchte ich ja auch keinem absprechen. Trotzdem glaube ich, dass zwischen einem 24 Tim und seiner aktuellen Karriere und seinem Ausfall und was er zu riskieren hätte und einer Lucy Diakovska immer noch ein Unterschied ist. Candy und ich sind auch No Angels Fans. Ich finde, die Lucy hat zu Recht gewonnen, weil sie unfassbar sympathisch ist, sehr energetisch. Sie hat das ganz toll gemacht. Dennoch gibt es Menschen, die würden nicht ins Dschungelcamp gehen, weil sich das am Ende unterm Strich nicht rechnet. Nur weil wir das mit der Lucy kritisiert haben, bedeutet das nicht, dass man irgendwie den Erfolg von einem No Angels-Mitglied abspricht. Das möchte ich an der Stelle sagen.
Ich würde gar nicht sagen, dass du irgendwas kritisiert hast. Ich glaube eher, dass du versucht hast zu analysieren, was ihre Teilnahme, was für Beweggründe dahinter stecken.
Und was meinst du, was ihre Beweggründe waren?
Naja, also tatsächlich glaube ich, dass sie halt das Angebot bekommen hat und sich gedacht hat, naja, okay, die, was wird das gewesen sein? Irgendwas zwischen 50 und 100.000 Euro Gage.
Das Angebot hat sie natürlich aber auch schon in den letzten 20 Jahren bekommen. Das darf man nicht vergessen.
Genau, aber ich glaube einfach, dass sie sich gedacht hat, okay, jetzt nehme ich das Geld halt mit. Und ich glaube auch tatsächlich, und das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, ich glaube auch, dass die Lucy Bock hat auf so Challenges. Ich glaube, das ist eine, die fordert sich selbst gerne heraus. Die möchte Herausforderungen, sowohl mental als auch körperlich, so schätze ich sie ein. Und war die schon bei Dancing with the Stars? Wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. War sie da schon?
Tanzen mit den Stars.
Da gibt's einen deutschen
Let's
Titel.
Let's Dance.
Genau. War sie da schon mal dabei eigentlich?
Nein,
Weil das könnte ich mir auch voll gut vorstellen, dass das was ist, wo sie mitmachen würde. Und ich glaube, wenn du dann schon mal deinen Fuß drin hast bei RTL, dann ist das ja nicht mehr so weit. Ne? Dann kann das gut sein, dass sie vielleicht für nächstes Jahr angefragt wird für Let's Dance. Und ich glaube, dass das einfach so mit einer der Beweggründe sein könnte. Vielleicht auch unabhängig der No Angels solo ein bisschen mehr stattzufinden einfach. Warum denn auch nicht? Also kann ich keinem verübeln, finde ich absolut smart. Warum soll ich mich auf eine Gruppe verlassen, dass die zu viert zusammenkommt und was reißt, wenn ich eventuell auch alleine, weißt du?
Voll. Allerdings denke ich auch, dass viele von den Zuhörenden vielleicht glauben, dass das Geld, was man in so einer Band verdient, für ein Leben reicht. Und wir hatten ja Sandy zu Gast und wir haben ja mit Sandy über die Finanzen gesprochen. Und Sandy ist ja sehr offen gewesen, dass alles, was an Geld reinkam, wurde minus des Managements, minus des Finanzamtes durch 5 geteilt. Und wenn du alles durch 5 teilen musst und später durch 4, und Sandy hat ja selber gesagt, es gibt nicht mehr Geld für einen Auftritt, ob man zu 5 ist oder alleine ist. Und wenn du alles durch 5 teilst und du 3, 4 Jahre in dem Business bist, also lass die No Angels netto unterm Strich ja mal 10 Jahre am Stück in der Branche gewesen sein. Wie viel Geld willst du in 10 Jahren, maximum 10 Jahren, bis zur ersten Trennung 3 Jahre, dann vereint 2 Jahre, dann jetzt 1,5 Jahre, also lass es mal 10 Jahre gewesen sein. Wie viel Geld soll denn da gerollt sein, dass du davon dir ein Leben lang ein schönes Leben machen kannst?
Darf ich eine Schätzung abgeben? Ich kann mir vorstellen, dass die Umsatz, was die No Angels für sich zu fünft als Gruppe, als Umsatz in ihrer Karriere, würde ich schon sagen, dass die, jetzt Achtung, 10 bis 15, ja genau, insgesamt, insgesamt alle 5 zusammen in der kompletten Karriere, hätte ich jetzt geschätzt, so zwischen 10 und 15 Millionen. Ja. Und dann werden da 20% abgezogen, dann wird das durch 5 geteilt und dann ist das gar nicht mehr so viel, um da ein Leben lang davon zu leben. Ne? Wenn du alleine als Solokünstler 10 bis, wie eine Sarah Connor zum Beispiel, die wird wahrscheinlich auch 10 bis 15 Millionen verdient haben in ihrer Karriere, ja. Würde ich jetzt mal sagen, die kann davon ihr Leben lang leben, wenn sie es ja. schlau anstellt. Ne?
Ja, aber wenn du 15 Millionen Umsatz machst zu 5, minus der Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe. Ja. Wenn du Glück hast, bleibt 1 übrig pro Kopf, wenn du Glück hast. Mhm. Und 1 Million Euro, das klingt ja immer, weiß Gott wie viel, damit kannst du eine Menge machen. Wenn du geschäftlich fit bist, wenn du investierst und da gut aufgeklärt bist, kann das wirklich toll sein. Aber 1 Million, also guck dir mal an, was Häuser kosten, da weißt du Bescheid.
Also das ist ja jetzt, das ist ja absolut lustig für alle Leute da draußen. Nicolette und ich, wir sprechen uns nicht im Detail ab, was wir in der Folge besprechen, damit das auch so ein bisschen natürlich passiert. Aber ich habe hier so einen schlauen Spickzettel, wo ich so ein paar Sachen draufstehen habe, die ich gerne ansprechen möchte. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl gehabt, dass du wirklich absolut meinen Spickzettel das erste Drittel hast du jetzt komplett abgearbeitet und bist schon direkt im nächsten Thema drin. Ich wollte dich nämlich fragen, und du hast das Zauberwort gerade gesagt, wir wissen ja, du hast hier ein Haus gekauft, du hast in eine Immobilie investiert, aber gibt es noch andere Sachen, die du als Investment spannend findest oder wo du sagst, da kann ich drüber sprechen, in sowas habe ich zum Beispiel investiert? Bist du jemand, der auch Aktien spannend findet oder sagst du, ist alles gar nicht meins, ich bin froh, dass ich das Haus habe und fertig? Wie ist das bei dir als Businessfrau?
Ich finde, jeder sollte sich als Investment etwas raussuchen, womit derjenige sich auskennt oder gerne befassen möchte. Mhm. Und Aktien und ETFs und so sind einfach nicht mein Thema. Das möchte ich auch nicht. Ich sehe gerne mein Geld, wo das ist. Und ich investiere sehr gerne in Companies. Das macht mir großen Spaß. Ich bin ja gerne geschäftlich unterwegs.
So Business Angel-mäßig.
Ja, genau. Ich investiere da gerne. Ich gehe auch gerne Risiken ein und finde das irgendwie immer ganz spannend. Das ist so quasi mein Tool. Und Immobilien sind für mich nichts Besonderes, es sei denn, ich lebe in der Immobilie, was investmenttechnisch gar nicht so intelligent ist, weil es sich ja quasi abnutzt. Aber dadurch, dass ich keine Nachkommen habe, sehe ich es nicht ein, am Ende 10 Immobilien zu haben. Und wenn ich dann tot bin, was mache ich dann quasi damit? Natürlich sichern die meine Rente, natürlich kann ich es verkaufen und mir dann ein schönes Leben machen. Aber jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, liegt mein Schwerpunkt in Startups und in Investments, firmentechnisch zu investieren. Das macht mir Freude.
Und das können auch Firmen sein, wo du gar nicht die Frontfrau davon bist oder wo man das gar nicht mitbekommt, dass du dabei am Start bist oder wie ist
das? Ja, das ist ja schon ganz oft passiert, dass ich Teilhaberin oder Gesellschafterin von irgendetwas war und niemand wusste, dass mein Arsch da quasi mit drin hängt. Mir hat das großen Spaß gemacht.
Aber wäre das nicht im Prinzip mit die Person, die du bist, in der Öffentlichkeit, mit der Reichweite, die du hast, mit die treuen Fans, die du hast, wäre das nicht eigentlich total smart, dann auch zu sagen, hey, ich stecke da mit drin, um das Business noch mehr anzukurbeln? Oder sagst du absichtlich, ich bin bei manchen Geschäften einfach ruhig, weil ich will, dass es unabhängig von mir funktioniert?
Ja, genau, das ist der Punkt. Ich will nicht, dass jedes Business von meiner Internetpräsenz abhängt. Mhm. Denn jetzt gerade ist es ja so, dass meine Stärke oder mein Teil darin ja liegt, für das Marketing zu sorgen, weil ich ja eben die Reichweite habe und das ja auch ganz gut kann. Aber auch ich kann mal krank werden, auch ich kann mal erschöpft sein oder im Urlaub sein. Und ich will nicht, dass immer dann, wenn ich nicht gerade aktiv bin, dass da irgendwie Umsatzeinbußen stattfinden. Deswegen sollte man schon zusehen, dass jedes Unternehmen, auch wenn ich mit meinem Gesicht dafür hinhalte, mittelfristig irgendwann auch alleine läuft, ohne meine permanente Unterstützung. Ich kann nicht jeden Tag für jede Firma Werbung machen. Die Leute sind irgendwann genervt. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Und deswegen ist es eigentlich auch immer ganz cool, wenn man noch irgendwo ein Ass im Ärmel hat. Etwas, was überhaupt gar nichts mit meinem Internetauftritt zu tun hat, sondern lediglich irgendetwas ist, was von alleine irgendwie läuft und man dann irgendwie was ernten kann.
Aber so ja, das stimmt schon. Das ist schon smart, weil wenn man sich deine Businesses, von denen man weiß, anschaut, zum Beispiel Haute Volée oder auch Ninaco oder auch noch damals das Make-up, das ist schon so aufgesetzt, dass man das erweitern kann, ohne dass du da das Gesicht für bist. Ne?
Also ja,
bei Ninako ist ja nirgends sein Gesicht drauf im Prinzip. Ne?
Bei Udvole auch nicht. Und das war mir bei der Neverending Miracle auch eigentlich immer so wichtig, dass ich da nirgendwo zu sehen bin. Kein Gesicht, der Name irgendwo ganz klein. Ich möchte schon, dass die Firmen für sich alleine stehen. Und dass man vielleicht auch von außen merkt, dass da viele Menschen dran beteiligt sind, weil ich alleine mache das natürlich nicht. Ich habe ganz tolle Geschäftsmenschen, Geschäftspartner und Partnerinnen an meiner Seite, die einen großen, großen, riesigen Teil übernehmen. Also ich habe da mittlerweile ja noch den kleinsten Part. Und mir wäre das schon lieb, dass das irgendwie von alleine läuft und ich nicht da immer permanent hinterher sein muss und Gas geben muss. Das ist mir schon wichtig.
Finde ich spannend, weil wenn du dir Leute wie zum Beispiel die Kardashians anguckst, deren Brands sind ja nur auf ihnen aufgebaut. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die auch wahrscheinlich hinter den Kulissen einige Investments haben in Firmen und so weiter, wo man gar nicht weiß, dass sie drinstecken, weil die einfach sehr business smart sind. Aber die großen Sachen, die sie machen, da weißt du ja, also Skims ist halt Kim, da steckt ja auch der Name drin. Kylie Cosmetics steckt der Name drin. Kylie Cosmetics wurde jetzt verkauft und sie hat ja ihre Anteile verkauft und ist aber nur noch das Gesicht. Und es hält ja trotzdem den Namen weiterhin bei. Und ich glaube zum Beispiel, dass das ganz schwierig ist, wenn du so einen Brand mit deinem Namen hast und die dann verkaufst, wie soll denn das funktionieren? Schau dir Kat Von D an. Kat Von D Make-up. Ich glaube, seit die verkauft worden sind, läuft das noch? Keine Ahnung. Kriege ich gar nicht mehr so mit.
Weiß ich nicht. Ich war damals ziemlich überrascht, weil ich ihre Produkte immer toll fand. Ich glaube, sie ist ja bekannt geworden am allermeisten durch den Tattoo-Liner. Und dann, jetzt ist es ja Vegans, heißt es, gell? Vegans, das hat ja auch den Namen komplett geändert.
Hat es? Das wusste ich nicht.
Das heißt nicht mehr Kat Von D. Ich habe es sogar hier irgendwo.
Ach, wirklich?
Habe ich jetzt gerade nicht hier, aber es heißt nicht mehr Kat Von D. Es heißt jetzt Vegans.
Das habe ich nicht mitbekommen, okay.
Das V ist noch gleich geblieben, aber es hat jetzt auch den Namen geändert. Und ich glaube auch, dass das, also man sieht und hört es ja auch irgendwie gar nicht mehr, ne?
Bisschen tot.
Ja,
Apropos Tod, ich habe ja so einen grünen Daumen entwickelt in den letzten Jahren und da bin ich unglaublich stolz drauf, weil ich weiß noch in meinen WG-Zeiten, da habe ich, also kannst vergessen, egal welche Pflanze, egal welche Blume und ich liebe Pflanzen und Blumen, ich finde das so schön, das macht so ein schönes Gefühl zu Hause, wenn du so ein bisschen grün hast, mir ist immer alles eingegangen und jetzt in den letzten Jahren, als ich hier gewohnt habe, die 8 Jahre, es geht ja jetzt, der Endspurt beginnt so langsam, ich hoffe, dass ich im April noch umziehen kann. Oder ausziehen kann nach L.A. Ich habe jetzt heute alle meine Pflanzen verkauft. Alle Pflanzen verkauft. Weg, zack, 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 zack. Ich mache ja so einen Instagram-Sale die ganze Zeit. Habe auch schon ganz viele Klamotten und Kostüme verkauft. Und da ist gut Geld bei rumgekommen. Das hätte ich nicht gedacht, wirklich. Also vor allem die Pflanzen. Das war, ich habe, glaube ich, Pflanzen für über 1.000 Euro verkauft insgesamt.
Wirklich?
Ja, über 1.000 Euro. So, also du warst ja schon bei uns, wir haben schon ein paar Pflanzen, aber am Ende sind da über 1.000 Euro zusammengekommen für
Pflanzen. Wer hat denn die gekauft, die Pflanzen?
Fun Fact, ein Freund von mir, der ist auch in den Medien, der ist jetzt hier im Haus ab 1. April eingezogen oder wird am 1. April hier einziehen in eine untere Etage von uns. Und der hat gesagt, Moment mal, dann nehme ich doch mal ein großes Gesamtpaket von der Candy einfach ab, kauft da ganz viele Pflanzen ab, was natürlich super einfach ist, weil er nicht zum Pflanzenmarkt muss, um sich neu einzudecken hier, sondern einfach nur die Dinger in den Fahrstuhl und fertig.
Ach so, nee, ich meinte, wer hat die bei, von euch beiden gekauft im Ursprung?
Ich.
Natürlich. Warum?
Oh, was war? Wie, warum?
Bist du in den Pflanzenladen gefahren?
Ja. In viele. Ich war bei Ikea, ich war bei der Holländer, bei uns heißt das der Holländer, ist der große Pflanzenladen. Ich war in Baumärkten und habe mir überall so die schönsten Sachen rausgeholt. Und ich habe in diesen 8 Jahren bestimmt 3.000 Euro für Pflanzen ausgegeben. Safe. Pflanzen und Blumen und Co.
Also ich möchte ja dieses Jahr jetzt im Frühjahr beziehungsweise im Sommer auch meine Außenanlage begrünen. Und mein Nachbar hat im Vorgarten stehen ein rosaner, pinker Baum. Es ist keine Kirschblüte, sondern, helf mir mal schnell.
Oleander?
Nee, weiter.
Also ein Baum, ein richtiger Baum.
Ein richtiger Baum.
Keine Kirsche, sondern? Feige, Baum.
Blüht nur 3 Wochen. Nach 3 Wochen sind alle Blätter unten, aber wunderschön, ja, das ist
schon,
pink.
Schon
und
sehr kirschig. Ja, ist es so eine japanische Kirsche?
Nein, aber japanische Kirsche ist auch
so
richtig
eine schön.
Sakura?
Richtig
schön. Naja, ja. Fällt mir gleich ein. Auf jeden Fall Oleander und auch so Kirschblüte hätte ich auch irgendwie gerne. Irgendwas Tolles, Pinkes, Rosafarbenes. Das würde mir Freude machen, weil jeden Morgen, wenn ich rausgucke und sehe diesen Baum verflixt, wie heißt der denn?
Trägt der Früchte?
Magnolie. Magnolie.
Oh, Magnolie ist so schön.
Das Erste, was ich morgens sehe, wenn ich aus dem Schlafzimmerfenster schaue, ist der Baum von meinem Nachbarn. Diese riesige Magnolie, rosarot und pink. Macht mich das glücklich.
Toll.
Macht mich das glücklich.
Hm.
Traumhaft.
Ja, das doch. Hast du so ein bisschen, du hast ja so ein, also, nee, warte mal.
Nee, habe ich nicht.
Du dekorierst nicht gerne zu Hause,
Nein.
hast du gesagt. Ne?
Ja. Meine Frage ist halt auch, fahre ich dann mit meinem Auto ins Gartencenter?
Mit dem Sprinter.
Also ich Wo soll ich denn einen Sprinter hernehmen?
Ach so, du wohnst ja in fucking Koblenz. Ach.
Ja, wo nimmst du denn einen Sprinter her?
Na, bei uns gibt es ja ganz viele. Es gibt diese Miles, heißen die, das Miles Car. Das sind so Sprinter, die an jeder Ecke stehen, die du einfach mieten kannst über die App. Und dann nimmst
Echt?
Du Sprinter. Ja, und dann kannst du den minutenweise mieten, beziehungsweise kilometerweise. Du zahlst nur für den Kilometer. Und dann gibt es noch eine Firma, die heißt Robben und Wientjes. Da haben ganz viele Sprinter, wo ein Sprinter 35 Euro am Tag kostet. Also da in Berlin
gibt
es ganz viele
Optionen. Gar nicht.
Ja, Mensch, aber du kannst dich auf dein E-Bike schwingen und kannst einen Anhänger hinten dran koppeln.
Noch habe ich es nicht. Noch habe ich es nicht.
Hast du dich noch nicht entschieden, ne?
Ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte ein E-Bike haben. Ich habe mich allerdings jetzt gegen das Modell entschieden, was man mir empfohlen hat. Es gefällt mir optisch nicht so gut, aber ich werde auf jeden Fall in diesem Fahrradladen mir ein E-Bike holen, weil ich jetzt wirklich Feuer und Flamme bin. Mache ich vielleicht nächste Woche, wenn ich zurück bin. Ich habe mal eine andere Frage an dich. Ich bin ja hier gerade meinen Koffer am Packen. So, ich fliege nach London und habe nur Handgepäck, 10 Kilo. Ryanair. Aha. Das heißt, du musst auch relativ genau sein. Auch auf die Koffermaße achten, weil Ryanair rasiert ja gerne.
Hier steht, ich packe meinen Koffer mit Nicolette. Du bist als nächster Punkt, wirklich. Ich schwöre dir.
Mhm.
Ja, okay, entschuldige, erzähl weiter. Ich bin gerade perplex, dass du meine Gedanken liest die ganze Zeit.
Ja, ich habe, ich guck durch dich durch. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt für Miniröcke und Strumpfhosen entschieden und Tops, weil die nehmen halt nicht viel Platz weg.
Was? Ja. Es ist doch nur so kalt.
Naja, mit Stiefel drauf und so. Sieht schön aus. Aber okay. In London sind es 15 Grad. Das verkraftet man.
Okay, finde ich auch noch kalt. Da trage ich noch lange
Unterhosen. So, jetzt, wie viel, ich darf doch einen 1-Liter-Beutel Flüssigkeiten mitnehmen, gell? Sowas.
Es darf 1 Liter sein, genau. Und es dürfen, ich glaube, dürfen es nicht maximal 10 Gegenstände a 100 Milliliter maximal sein?
Nee, ich glaube, das wurde aufgehoben. Es dürfen so viele wie rein. Ja, genau. Doch, du hast recht. Also es dürfen nicht zu große Flaschen sein.
Genau.
Ist jetzt gerade mein Struggle hier, Kosmetika.
Bist du jemand, der Kosmetik dann auch umfüllt in kleine Travel-Sizes? Oder hast du, okay, du hast diese kleinen Fläschchen. Okay, sie hält es gerade in die Kamera. Die gibt es ja in der Drogerie irgendwie für Billow, ne?
Ja.
Ich finde das aber, weil ich kenne ganz viele Make-up-Artists, die auch so reisen, die, weil sie ja immer alles dabei haben müssen, ne, für ihre Kunden, dass sie dann von der Foundation einfach was abfüllen in so einen Travel-Size, damit sie halt 30 oder 15 Foundations irgendwie mitnehmen können. Weil sonst musst du ja jedes Mal diese Glasflaschen, die sind auch unglaublich schwer, ne?
Ja, ja.
Aber
ja.
Was war denn jetzt deine Frage? Wo ist der Struggle?
Ich habe gehofft, dass du Tricks hast, wie du es machst.
Nee, ich bin noch nie nur mit Handgepäck gereist. Das mache ich nicht. Das passiert mir eigentlich nicht. Weil dadurch, dass wenn ich reise, ist es meistens eine längere Reise, wenn es privat ist. Dann habe ich einen Koffer dabei. Oder wenn ich beruflich reise, dann reise ich ja immer mit meinem ganzen Drag. Das heißt, mit der kompletten Kosmetika, das passt nicht in eine Ziploc. Und dann mit Perücke und Pipapo, da brauche ich schon einen Koffer. Deswegen, nee, ich bin da auch immer überfordert. Und ich finde auch, die Kontrolle, diese Sicherheitskontrollen, ich finde die maximal belastend, wirklich. Mhm. Ich liebe Flughäfen, aber das sind so die 5 Minuten am Flughafen, die ich ganz, ganz, ganz furchtbar finde. Ich fühle mich da immer so, erstens mal, wie man, wie beim Schlachter auf dem Laufband, auf dem Fließband da durchgedingst wird und wie die einen aber auch anschreien oftmals, ne?
Ja, ja,
und,
ja, schlechte Laune.
Und wie
du
die
hattest doch auch schon mal einen Vorfall dort, gell?
Ich hatte schon oft Vorfälle und dann, ich verstehe, dass man mich vielleicht nicht auf den ersten Blick einordnen kann, ist es jetzt er oder sie oder was ist es, aber wie dann auch damit umgegangen wird, finde ich immer ganz seltsam und ich habe da immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle muss und ich mag das gar nicht gern. Ich bin aber ein Profi, wirklich. Ich schaffe das in 20 Sekunden von Anstellen bis Durchlaufen. Bin ich in 20 Sekunden, weil ich mit zwei Handgriffen meinen Laptop raus, das Handy raus, nächste Tasche und also das funktioniert alles. Und ich verstehe nicht, warum Leute, die wissen doch, was sie eingepackt haben in ihr Handgepäck. Wie kann das sein, dass die noch dreimal hin und her geschickt werden, weil da ist nochmal ein Beutel vergessen worden, da haben sie noch eine Flüssigkeit. Also das verstehe ich nicht.
Super nervig, ne?
Die fliegen super doch alle nervig. Nicht zum ersten Mal, oder?
Manchmal habe ich aber so den Eindruck, als würden die alle zum ersten Mal fliegen, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass die wirklich so, ja teilweise so aufgeschmissen sind, wenn sie da alles rausräumen müssen. Und dann fangen die auch erst an, ihre Jacke auszuziehen, ihre Käppi auszuziehen und so weiter, wenn sie anstehen, dann das wirklich schon die Stunde zuvor davor zu machen, wenn sie da in der Schlange rumtanzen.
Der allergrößte Reisetipp, den ich euch geben kann, ist, stellt euch niemals, niemals an der Schlange an, wo irgendwo eine Familie mit drin ist. Auf keinen Fall dort. Und wenn ihr gefühlt die Schlange 20 Minuten länger aussieht, geht in die längere Schlange und niemals da, wo die Kinder sind mit der Familie, weil das dauert manchmal so lange und kann so chaotisch werden. Jetzt gar nichts gegen die Familien. Ich weiß ganz genau, was für ein Struggle es ist. Ich bin ja als Au-pair auch mit meinen Kindern gereist und deswegen weiß ich einfach, wie viel Zeit und Kraft das in Anspruch nehmen kann, wenn ihr reist, niemals in die Schlange anstellen, wo die Kinder dabei sind. Das ist super anstrengend. Aber ja, ich bin schon lange nicht mehr verreist, aber jetzt vielleicht ist es bald soweit, ne? Das Visum rückt immer näher. Aber warum jetzt nur Handgepäck, weil du eh so kurz weg bist, ne?
Ich bin nur 3 volle Tage weg insgesamt und wollte einfach auch ein bisschen sparen, wenn ich dahin fliege, weil der Koffer so unfassbar teuer war, beziehungsweise der Flug Koffer? Selber war so der Flug war sehr preiswert. Okay. Mega Angebot nach London. Der Koffer hätte so ultra viel gekostet, dass der Deal nicht mehr geil gewesen wäre, weißt du? Einfach aus Prinzip. Und mich auch mal so ein bisschen zu challengen, ob ich das mit Handgepäck kann. Aber ich habe jetzt für 4 Tage 6 Outfits mit dabei. Und ich denke, dass das doch gut ist.
Hast du dann Föhn und Lockenstab und sowas dabei oder gar
Nein.
nicht?
Nein, ich wasche meine Haare morgen, bevor ich fliege, föhne die morgen. Das heißt, ich nehme mir nur einen Lockenstab und eine Bürste mit, um die
aufzufrischen. Okay, aber der Lockenstab ist dabei.
Ich muss die also nicht waschen dort 3 Tage lang.
Jetzt wollte ich irgendwas fragen. Ja, genau, weil wenn ich mit Drag reise, dann habe ich einen Lockenstab dabei gehabt früher. Ich habe ein Glätteisen dabei gehabt, ich habe einen Föhn dabei gehabt, alles Mögliche. Alles, also das ist, das allein sind ja schon irgendwie 7 Kilo gefühlt.
Nee, ich habe nur ein Lockeneisen mit dabei und eine kleine Bürste. Ich brauche ja auch nie ein Haarspray. Trockenshampoo habe ich auch nicht mit dabei, das leihe ich mir bei meiner Freundin mittendrin. Und ansonsten, ja, muss das alles rucki-zucki dann gehen. Easy.
Nimmst du deine elektrische Zahnbürste mit oder hast du eine Reisezahnbürste?
Immer. Nein. Ich kann nicht mit Hand putzen, kann ich nicht. Also ich habe das natürlich ganz oft während der Asienreise, ist meine Zahnbürste natürlich leer gegangen in 3 Wochen. Und ich hatte kein Ladekabel mit. Das hat mich richtig abgefuckt, weil dann musste ich mit der Hand putzen. Aber ich kann meine Zähne nicht mit einer Handzahnbürste putzen. Die werden nicht richtig sauber. Ich habe das Gefühl, meine Zähne verdrecken dann. Ich muss meine elektrische Zahnbürste, die natürlich viel zu schwer ist, mitnehmen. Nimmst du Handzahnbürste?
Nee. Also ich habe, doch tatsächlich, ich habe in einem kleinen Kosmetik-Etui habe ich eine kleine, so eine zusammensteckbare Handzahnbürste, weißt du, die du auseinander machen kannst. Aha. Und dann hast du gleichzeitig auch die Verpackung außenrum, wenn du sie zusammensteckst. Nur als Notfallding, weil ich ja so ein Schussel bin und weil ich so gerne mal Sachen vergesse. Und wenn ich meine elektrische vergessen sollte, dann habe ich immer die dabei. Die hole ich nie raus aus diesem Etui und das Etui reißt immer mit. Und deswegen, aber eigentlich versuche ich schon immer die elektrische mitzunehmen.
Ach, dann würde ich im Hotel fragen. Die haben ja meistens auch schon welche auf dem Zimmer.
Sag mal, was ich dich noch fragen wollte. Erstens mal wollte ich dir gratulieren. Du hast deine Tour fertig gespielt. 5 Wochen.
Danke.
Keine Ahnung, wie viele Termine waren das? 10, 12?
12.
12 Termine. Ich wollte dich fragen, wie es dir geht. Wie du hast auf der Insta schon mal geteased, dass so ein Tourschluss natürlich auch immer emotional ist. Mhm. Und du hast auch noch an deine Managerin schöne Worte gerichtet. Und wie geht's dir jetzt damit? Was macht das mit einem? Was ist so dein Resümee?
Erzähl ich habe auf jeden Fall beim Abschluss viel geheult in Hannover auf der Bühne. Das habe ich schon viele Jahre nicht mehr getan. Ich habe wirklich doll geweint.
Das? Was sind Tour das für Emotionen?
Die Tour war für mich schwierig.
Okay.
Die 5 Wochen sind mir nicht so leicht gefallen. Ich sag nicht, dass sie mir schwer gefallen sind. Aber dieses Mal war die Tour für mich sehr fordernd. Weil ich körperlich glaube ich, also ich war gesund bei jedem Termin. Ich war dieses Mal nicht so tourbereit irgendwie. Ich war nervöser als sonst. Ich habe länger über Dinge nachgedacht. Ich habe schlecht geschlafen in Hotels. Ich fand es diesmal anstrengend zu reisen. Normalerweise, ich denke, wir beide sind uns da ja einig, Reisen gehört mit zum Job, Koffer auf, Koffer zu, in den Zug, in ein Flugzeug, Job machen, nach Hause. Gar kein Thema, easy. Ich bin ja wirklich eine, die nicht meckert. Ich stehe morgens auf, ich arbeite durch und beschwere mich nicht. Und dieses Mal ist es mir schwer gefallen. Mecker hier, mecker da. Und muss aber dafür sagen, dass die Termine an für sich, die Shows, schöner waren denn je. Die Leute sind reflektierter denn je. Die Themen waren interessanter. Ich habe unglaublich schönes Feedback bekommen. Liebesbriefe, Karten, Geschenke, herzliche Menschen. Ich bin für nichts kritisiert worden, eine ganze Tour. Trotzdem war das für mich mental echt eine Herausforderung, die letzten 5 Wochen. Und ich glaube, dass
also war es einfach stressig für dich? War das ein Stressfaktor? Oder?
Emotionaler Stress, ja, ja. Ah. Körperlich gar nicht, war ich richtig fit.
Hat das vielleicht auch mit dem Thema an sich zu tun, diese Intimate Hours, weil du dir natürlich auf jedem Termin irgendwie die Probleme von anderen Menschen anhörst und da ganz viel Kraft in deine Empathie reinstecken musst. Und also, weißt du, das ist ja eine andere Sache als ein Comedy-Programm, dass du runterrattern kannst. Du musst dich ja in jeder Stadt komplett neu emotional auf andere Menschen einlassen und neue Antworten geben. Und also kann das sein, dass es auch damit zu tun hat? Oder?
Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube das nicht, weil mir das großen Spaß macht, wenn Menschen sich mir anvertrauen und diese ganzen psychischen Themen einfach mein Hobby sind. Ich beschäftige mich seit Jahren jeden Tag damit. Ich liebe das, so wie andere sich irgendwie ein Bild malen, mag ich halt eben solche Themen sehr gerne. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich habe das Gefühl, als wenn ich Leistungsdruck verspürt habe. Hm. Ich muss diesmal besonders funktionieren. Es muss besonders toll werden. Die Leute warten bei jeder Tour immer mehr und immer mehr. Ich glaube, dass deswegen auch diese Nervosität aufkam. Aber ich würde behaupten, dass es die schönste oder mit die schönste Tour war, die ich je erlebt habe. Es war schon ganz toll. Naja, es war auf jeden Fall sehr emotional. Hannover hat mir einen mega geilen Abschluss gemacht. Diese Stadt ist einfach der Wahnsinn. Und Koblenz war ja auch eine ganz tolle Show. Die Stadt, wo ich ja eigentlich immer Angst habe zu spielen. Von der Stimmung her war das Bombe. Und jetzt ist die Tour rum. Und ich habe irgendwie noch nicht so richtig Zeit gehabt, durchzuatmen, weil Alex war mit dabei, der kam dann noch mit zu mir. Gestern Abend sind wir in der Dorfdisco gewesen.
Oh.
Und heute habe ich noch ganz viel erledigt und jetzt haben wir gerade den Podcast. Also ich bin noch gar nicht so richtig dazu gekommen, das mal auf mich wirken zu lassen und dass Ruhe einkehrt. Das ist dann eben ab morgen der Fall. Aber ja, ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese Tour machen durfte. Richtig schön. Dank an alle, die gekommen sind. Das war ein riesiges Geschenk.
Ist krass, dass auch so schnell die Zeit vergangen ist, ne? Also,
ich fand, dass es noch, gar nicht schnell vergangen ist.
Findest du? Ich meine, guck mal, okay.
Das ist auch wieder so ein Zeichen dafür, dass ich so, dass es diesmal mir so zugesetzt hat. Ich habe gedacht, boah, das dauert ja noch länger und noch länger irgendwie.
Wenn ich jetzt gerade überlege, ich war am 15. Februar bei dir beim Tourauftakt in Berlin und dass Hammer. Das jetzt 5 Wochen her ist, ich so, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, das war vor 2-3 Wochen, ne? Also schon krass. Du so eine Tour machst, gerade die dann auch irgendwie 5 Wochen ist und dann hast du immer irgendwie 3-4 Tage mal frei zwischendrin, dann bist du 2-3 Tage am Stück wieder unterwegs, das ist ja auch so nichts Halbes und nichts Ganzes gefühlt, ne? Weil du bist nicht in einem Block unterwegs, sondern du musst dich dann auf dein normales Business, dein Tagesgeschäft konzentrieren und dann musst du dich in zwei teilen, dann bist du auf einmal wieder die Tour Nicolette, die da funktionieren muss. Also das, glaube ich, das stelle ich mir stressig vor, dass man immer wieder rausgerissen wird, einmal im Alltag auch rausgerissen, dann aus der Tour rausgerissen, oder?
Es ist so ein bisschen wie zwischen Weihnachten und Neujahr, die Tage. Du bist ständig in der Schwebe. Mhm. Du weißt ganz genau, du kannst kein großes Projekt anfangen. Du kannst nirgendwo hin, wo du eventuell krank wirst. Du weißt, den Koffer brauchst du nicht wegräumen, weil du musst den wieder einpacken. Und dann geht's wieder in diese Stadt und in die nächste Stadt. Also auf Tour zu sein, das macht natürlich Spaß, wie eine riesige Klassenfahrt. Aber du kannst halt jetzt nichts großartig starten, weil du ganz genau weißt, du bist halt im Moment beansprucht. Aber 5 Wochen aufs Jahr gesehen ist natürlich auch nicht viel. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja Menschen, die sind auf Tour, die spielen 150, 200 Shows
Taylor
auf
Swift.
1 bis 2 Jahre verteilt. Naja, aber auch so jemand wie unsere liebe Freundin Desiree Nick, die für über 200 Shows unterschrieben hat, Theaterstücke. Und jeden
200?
Abend, ja, sie hat für über 200 Shows unterschrieben.
Wow.
Und ich glaube, sie hat schon 150 rum.
Nee, das kann nicht sein.
In 3 Monaten? Doch, natürlich.
Dann spielen die doppelt an einem Tag auch.
Sie spielen, also sonntags spielen die, glaube ich, doppelt und ansonsten jeden Tag eine Show. Und das ist Königsdisziplin. Das ist Olympia. Jeden Tag 3,5 Stunden auf der Bühne zu performen und sonntags sogar 2-mal. Und das über 200 Mal. Das ist eine Challenge. Da ist ja diese 12 Shows, die ich hatte, ist ja gar nichts. Das ist wirklich, also körperlich und geistig.
Aber da rollt auch der Rubel am Ende, oder? Bei 200 Shows?
Ich weiß nicht, wie viel man an so einem Theater verdient. An so einem kleineren.
Also ich würde mal sagen, unter 1000 Euro geht eine Nick wahrscheinlich nicht auf die Bühne für 200 Shows. Dann hast du schon mal 200.000 Euro. Hätte ich jetzt geschätzt, mindestens.
Ja. Wo sollen die denn das Geld hernehmen, wenn so ein Ticket, ich glaube, 25 oder 30 Euro kostet und in so einen Saal passen 100 Leute?
Ach so, so klein ist das. Ich dachte, das ist kleine.
Also das Theater, wo ich sie gesehen habe, war klein. Ich glaube, das Theater an der Köhe ist halt auch klein. Das sind ja auch ganz oft kleinere Theater, die vom Staat gefördert werden. Mhm. Das sind kleine Kabarets. Also ich glaube nicht, dass man da 1000 Euro pro Show bekommt. I really doubt it, ja.
Aber dann macht sie es ja wirklich für die Kunst. Also das ist ja...
Das ist die Menge, glaube ich, am Ende. Die Menge macht's. Das ist natürlich trotzdem ein tolles Gehalt bestimmt. Und auch, du unterschreibst halt und hast als Künstlerin für 2 Jahre einen safen Job. Das ist halt in unserer Branche viel wert. Zu wissen, dass ich die nächsten 2 Jahre ein festes Einkommen habe, das ist toll.
Mhm.
Also, aber wir können sie ja mal fragen.
Wir können sie mal fragen, ja.
Ja.
Ich rufe sie mal an, die Tage. Ich habe letztens mit ihr geschrieben, weil ich gesagt habe,
du machst doch jetzt auch ihr Make-up, oder nicht?
Genau, das ist die Sache. Ich habe ja mit ihr geschrieben und habe gesagt, weil sie hat mich gefragt, ob ich ihr Make-up mache für Berlin. Und ich habe gesagt, ja, let's do it. Wollten wir das sowieso schon lange mal machen, dass wir dich schminken irgendwie. Und jetzt ist aber rausgekommen, daran hatte ich gar nicht gedacht, dass ihre Berlin-Termine erst 2025 sind.
Oh.
Ich glaube, das wird dann ein bisschen eng. Also ich werde jetzt, glaube ich, nicht extra aus LA einfliegen, um dir das Make-up zu machen. Schade.
Wie lange spielt sie in Berlin dann? Wie viele Wochen?
Das weiß ich gar nicht. Ab dem Moment, wo sie gesagt hat, 2025, da ist bei mir schon wieder ins eine Ohr rein, ins andere raus. Da habe ich schon gar nicht mehr, weil meine Aufmerksamkeitsspanne schon wieder aufgebraucht. Habe ich mir gedacht, okay, dann nicht. Schade. Sehr schade. Aber wir wollten uns eigentlich Ende Februar hat irgendwie nicht geklappt. Das ist jetzt schon Ende März. Wollten wir uns mal treffen. Müssen wir nochmal nachholen. Aber ich bin eventuell demnächst in Frankfurt. Und zwar, um mein Visum abzuholen. Genau. Ich denke mal, Anfang, Mitte April wird das passieren. Und dann habe ich mir gedacht, dann lade ich mich doch einfach bei der Nicolette ein. Ich schaue mal vorbei, oder?
Ja, gerne, wenn ich da bin. Aber sag mal, wie ist denn dein Visumsstatus gerade?
Also der Status ist der, dass wir jetzt in der größten und letzten Hürde quasi stecken. Und zwar sind meine Bewerbungsunterlagen mit all den Referenzbriefen, die ich in den USA einholen musste von den, von den Unions, die Gewerkschaften. Das habe ich alles. Das ist jetzt alles an die Ausländerbehörde in den USA geschickt worden vor, 10 Tagen oder so. Und dort liegt es jetzt auf einem Stapel, bis es bearbeitet wird. Und normalerweise liegt es da einfach und wird irgendwann bearbeitet. Das kann mal bis zu 1,5 Jahre dauern, Das weiß man nicht, das kann man nur schätzen. Und dann hast du aber, und das ist ja das Tolle an dem kapitalistischen Amerika, dann hast du die Möglichkeit nochmal für $2,000-$3,000 eine Speedy Processing Fee zu bezahlen. Also du bezahlst eine Gebühr dafür, dass es innerhalb von 14 Tagen garantiert bearbeitet wird mit einer garantierten Antwort. Und diese Antwort ist am Freitag, den 29. fällig, spätestens. Kann auch sein, dass sie früher kommt. Und dann wird mir die Ausländerbehörde sagen, okay, du darfst gerne bei uns arbeiten oder du darfst nicht bei uns arbeiten mit deinem Visum. Und wenn ich jetzt das Go bekomme am 29., dass ich damit arbeiten darf, also die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie bei 99%, die sagen da eigentlich nie nein, wenn man so Referenzen mitbringt wie ich. Dann gehe ich mit diesem Wisch zur Frankfurter Botschaft, zum Konsulat von den USA und mache dort meinen Visumstermin. Das ist eigentlich nur noch eine Formalität. Und dann gehe ich da vorsprechen, sage, ja, ich will ein Künstlervisum beantragen. Hier sind alle Unterlagen. Hier ist das Go der Ausländerbehörde. Hier sind die Gewerkschaftsbriefe. Alles habe ich. Und dann kriegst du innerhalb von einer Woche dein Visum. Und dann kann das sein, dass ich Mitte April, wenn alles wirklich nach absolut ideal Plan läuft, dass ich Mitte April mein Visum in der Hand habe und sofort hier abdüse. Sofort. Also wenn ich das Mitte April in der Hand habe, bin ich Mitte, Ende April auch weg.
Aber muss dein Partner nicht noch ein paar Zelte erstmal abbauen beruflich?
Schon alles abgebaut. Der ist schon längst, der ist beruflich, findet der schon gar nicht mehr statt in Deutschland. Der ist schon seit Anfang des Jahres, arbeitet der auf dem Papier nur noch von den USA aus. Und deswegen, dem brennt es auch so ein bisschen unterm Hintern, ne? Weil du darfst ja auch nur eine gewisse Zeit in einem anderen Land verbringen, wenn du dort arbeitest, steuerlich und so weiter, ne? Also der hat schon das Ziel, so schnell wie möglich hier die Zelte abzubrechen. Und wir warten nur auf mich, das ist so die Sache, wir warten einfach nur. Und nächste Woche ist es soweit, da kriege ich Bescheid und dann kann es losgehen. Und wir suchen jetzt gerade schon aktiv nach Häusern, nach Mietshäusern. Wir wollen ja erstmal mieten, weil die Zinslage ist ja gerade so absurd, dass du so unglaublich viel Zinsen zahlst. Also was du irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, für 5.000 Euro Zinsen noch vor 4 Jahren bezahlt hättest, sind jetzt 15.000 Euro Zinsen für den gleichen Betrag, ne? Also das ist abartig. Deswegen wollen wir erstmal mieten, gucken, wo es uns gefällt. Und wir haben die Agency, das ist von Mauricio von Real Housewives of Beverly Hills. Das ist das ist seine Agentur. Das ist ja, glaube ich, inzwischen eine der größten Real Estate Agenturen weltweit. Genau. Die haben wir jetzt beauftragt, dass sie für uns nach einem Mietshaus suchen. Und in den USA, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, das läuft ja alles nur über Makler dort. Und wenn du dann einen Makler beauftragst, musst du den nicht bezahlen, sondern der Verkäufer / Vermieter wird am Ende die Provision für den Makler bezahlen. Und da haben wir gesagt, ja, dann gehen wir doch mal zur Agency. Und die suchen jetzt gerade, haben denen so ein paar Faktoren durchgegeben, nach was wir suchen, in welchem Preisbudget. Und gucken mal, was da jetzt passiert.
Spannend.
Super spannend. Aber wir werden jetzt auch die Wohnung hier, Entschuldigung, sag.
Wenn ihr dann darüber zieht, wie macht ihr das so koffertechnisch dann? Schickt man dann irgendwie einen Container rüber oder reist man einfach mit 5 Koffern jeder und dann ist es halt so?
Ich glaube, es ist Zweiteres, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich hier alles verkaufe gerade, weil wir nicht vorhaben, mit einem Container rüber zu gehen. Container ist unglaublich teuer. Und du musst ja dann auch alles nochmal verzollen, wenn du rübergehst. Vor allem auch mit so einem Container kommst du ja gar nicht um den Zoll rum, ne? Mit Koffern kannst du immer noch sagen, naja, okay, wir sind noch für ein paar Wochen da und nichts davon bleibt in den USA und wir gehen dann wieder zurück nach Deutschland. Kannst du offiziell an der Grenze sagen, muss es dann nicht verzollen. Mit einem Container ist aber, glaube ich, die Absicht sehr offensichtlich, dass die Sachen erstmal drüben bleiben und dementsprechend nochmal verzollt werden müssen. Und das ist dann auch nochmal teuer, weil da, was hast du da für eine Zollgebühr? Keine Ahnung, wahrscheinlich die Mehrwertsteuer von den USA nochmal auf alles draufzahlen, was dann irgendwie was.
Aber ich stelle mir noch gerade so Sachen vor, es ist ja nicht nur Bekleidung, es sind ja auch Unterlagen, die man mitnehmen muss. Es ist von Schuhen bis.
Zum Beispiel, was für Unterlagen? Ich nehme da keine Unterlagen mit. Reisepass und das war's, oder?
Naja, aber man hat doch Unterlagen, oder nicht?
Ich habe keine Unterlagen.
Ordner?
Nee, ich habe keine Ordner. Für was habe ich Ordner? Ich habe keinen einzigen Ordner.
Wo packst du denn deine ganzen Unterlagen rein von Versicherungen, Briefe, die kommen vom Finanzamt und so weiter?
Erstens mal mache ich die Post gar nicht auf vom Finanzamt. Ich habe ja schon mal gesagt, das Finanzamt und ich führen eine sehr einseitige Brieffreundschaft. Und hier trudeln dreimal die Woche so derartige Briefe rein, aber ich mache die halt einfach nicht auf. Das ist mein Verdrängungsmechanismus. Ja, ich will auch gar nicht wissen, wie viele Nullen da inzwischen stehen, hinterm vor und hinterm Komma.
Also was bist ich da am Ende doch nur Steuerflüchtling, ja?
Ich bin Steuerflüchtling am Ende, so sieht's aus. Nee, aber tatsächlich die ganzen Steuerunterlagen, was vom Finanzamt kommt und so, das mache ich wirklich nicht auf. Das gebe ich so ungelesen meiner Buchhalterin weiter und die macht das auf und die schreibt mir dann eine E-Mail und sagt, Candy, du musst jetzt 5.000 Euro hierhin überweisen und das mache ich dann. Das kriege ich hin. Das ist so ein Deal, den ich mit mir selbst geschlossen habe, dass wenn meine Buchhalterin mir schreibt, dann darf das und kann das nicht ignoriert werden. Und das schaffe ich. Alles andere schaffe ich nicht. Das ist, ich kann es dir nicht erklären, das hat viel mit meinem ADS zu tun, werden die Leute jetzt nur als faule Ausrede irgendwie abstempeln, aber ist wirklich so. Und jetzt haben wir eben diesen Deal und das funktioniert blendend mit meiner Buchhalterin. Da bin ich super froh drum, die hat mir einen Arsch gerettet, die kümmern sich da jetzt drum. Und ansonsten Versicherungen, habe ich alles digital, habe ich alles in der Clark-App. Was bleibt denn da noch übrig? Ich habe noch eine Geburtsurkunde, die ich mitnehme, die habe ich aber auch eingescannt für den Fall der Fälle. Die habe ich auch digital und ansonsten habe ich tatsächlich nichts. Nö. Was für Unterlagen? Und weißt du, dadurch, dass ich jetzt nicht die Absicht habe, hier irgendwie sehr schnell wieder zurückzukommen, brauche ich dir auch gar nicht die Unterlagen.
Ich glaube, dass du 10 Jahre lang einige Unterlagen aufheben musst, weil auch wenn du das Land verlässt, kann es ja sein, dass du geprüft wirst und dann bestimmte Dinge vorweisen musst.
Ja, okay, aber das sind so Sachen wie Belege fürs Finanzamt, was ich alles abgesetzt habe steuerlich und so weiter. Das liegt alles bei meiner Buchhalterin. Die hat das alles. Das sind wahrscheinlich die Ordner, von denen du sprichst. Du machst deine Buchhaltung
selbst.
Das ist
ja nicht nur, guck mal, ich habe Ordner, da sind Sachen drin fürs Haus, meine Versicherungen, Sachen für meine Selbstständigkeiten. Also ich könnte dir jetzt gar nicht so ad hoc sagen, ich habe ja Belege von bestimmten Dingen noch. Also ich habe 30 Ordner im Büro stehen.
Ja, das verstehe ich nicht.
Ein Drittel also jeder Mensch hat doch seine Sachen zu Hause abgeheftet.
Aber was denn für Sachen? Was denn für Sachen? Was brauchst
einen
du denn für
Ordner, wo Fortbildungszeugnisse drin sind, Abschlüsse drin sind, Qualifikationen drin sind, sowas?
Nope, ich habe kein einziges Zeugnis irgendwo griffbereit. Ich gehe davon aus, dass ich das niemals mehr brauche. Kann sein, dass ich die weggeschmissen habe. Ich weiß es nicht. Und im Zweifelsfall, wenn ich das wirklich brauche, so ein Zeugnis oder sowas, rufe ich halt bei der Schule an, dann müssen wir das nur noch ausstellen. Dann kostet das halt Geld. Okay. Aber dann habe ich nicht irgendwie den Kopf, dass ich das bloß nicht verlieren darf.
Und den restlichen Kram, den man so hat, so persönliche Gegenstände?
Persönliche Gegenstände.
Allein, was du an Technik hast, was du doch mitbringst.
Genau, Technik. Technik, einen Großteil verkaufe ich. Sachen, die, weil Technik ist wirklich teuer mitzunehmen, wenn ich das verzollen muss. Das wird nochmal richtig teuer. Und ich habe ja Lichter für 3.000, 4.000 Euro zum Teil, wo ein Licht irgendwie so viel Geld kostet. Und das haue ich jetzt hier auf den Kopf, verkaufe das, genauso wie die Pflanzen und die Klamotten. Und versuche mich ein bisschen zu minimalisieren. Ich versuche mich ein bisschen kleiner aufzubauen drüben.
Da musst du einen Restart machen, ja.
Ist auch gut, ne?
Gibt es denn Sachen, die du sonst im Zweifelsfall irgendwo unterbunkerst oder bei jemanden unterstellst, wo du glaubst, du holst es dann nach und nach nochmal mit?
Nee, ich glaube nicht.
Was glaubst du, wie viele Koffer hast du am Ende, wenn du rübergehst?
Nee, ich habe zu Hause, 4 große Koffer. Und ich glaube, das war's dann auch. Also, Bücher und CDs. Das ist was, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich damit mache, weil das sind persönliche Gegenstände, die mir eigentlich schon irgendwo am Herzen sind. Auf der anderen Seite habe ich meinen CD-Stapel auch irgendwie 8 Jahre nicht einmal angefasst, ne? Aber ich besitze es halt. Und
was
irgendwie
macht man denn mit alten CDs und DVDs?
Komisch, oder? Ja, DVDs weg. Aber CDs, die sind wir noch. Ja, verschenken, An- und Verkauf gibt's ja so Zeug.
Aber, ne? Weil ich habe auch noch so einen Schrank mit DVDs, auch so schöne Filme und Sex in the City, das, was man halt immer geguckt hat.
Und ich hätte noch nicht mal mehr einen DVD-Player.
Ich habe ja auch keinen DVD-Player. Sie liegen eigentlich nur im Schrank und nehmen Platz weg. Aber ich bring's nicht so richtig übers Herz. Ich bin mir nicht einig darüber. Schmeißt man also CDs und DVDs dann weg, ja? Ist es so?
CDs irgendwie nicht, weil das ist für mich auch noch, das hat so eine Art von, das ist ein Kunstwerk so ein bisschen, wenn es auch noch meine Lieblingskünstler sind. Und dann hast du das Booklet, wo diese Fotos drin sind. Und ich find's irgendwie schön, wenn ich jetzt vielleicht in ein paar Wochen diesen CD-Stapel in die Hand nehme, weil wir hier alles ausräumen, mich dran zu erinnern, ist, oh, das Album war ziemlich geil. Und auf Spotify, wo ich halt irgendwie 99% meiner Musik konsumiere, da passiert das gar nicht, dass mir das zufällig in die Hände kommt, was ich irgendwie vor 20 Jahren gehört habe. Mhm. Und jetzt habe ich hier einen CD-Stapel und ich finde es auch irgendwie schön, meinen Kindern das zeigen zu können. Schaut mal, das habe ich gehört früher. Wie so ein altes Fotoalbum. Ich glaube, das hat bei mir den gleichen Stellenwert wie ein altes Fotoalbum. Genauso sind meine Bücher, meine Buchsammlung. Das sind alles Bücher, die ich gelesen habe, die ich irgendwie gut fand. Und ich bin ja auch nicht so der E-Book-Fan, sondern ich mag das, ein Buch noch in der Hand zu haben. Mhm. Und das ist der Literaturstudent in mir, ich weiß nicht, Bücher und CDs, entweder werde ich die hier einlagern und gucken, ob ich die dann in 3 Jahren, wenn ich vielleicht eine Green Card haben sollte und weiß, ich bleibe für immer drüben, ob ich die dann weiter rüberhole oder ob ich sie jetzt direkt mitnehme, ich habe keine Ahnung. Was würdest du machen? Wenn du jetzt, wenn wir jetzt überlegen, du gehst jetzt in, du hast dich entschieden, UK, Umzug, it's happening. Mhm.
Was machst du mit so Sachen? Wäre ja schon alleine, dass ich in UK viel weniger Platz hätte als hier. Das heißt, ich müsste ja zwangsläufig extrem ausmisten bis zum
Aber du hast auch viel, du hast ja nicht viel von deinem Platz genutzt in Koblenz, oder? Der ist ja nicht komplett ausgenutzt,
Doch.
Der Platz.
Meiner Meinung nach habe ich zu wenig Zimmer.
Weil bei dir sieht alles so clean aus, als wärst du da gestern eingezogen.
Nee, bei mir sieht's clean aus, weil ich alles geordnet in Schränken habe.
Okay.
Ich habe Schränke und die sind alle aufgeräumt und sortiert und ich habe viel Zeug in den Schränken. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich umziehen würde, ich könnte dir in 2 Tagen das ganze Haus zusammenpacken. Also es ist jetzt, ich habe kein Messi-Zimmer oder irgendwie sowas, kein Dachboden oder Garage, die vollgestopft ist. Das lasse ich so weit gar nicht erst kommen. Und ich gehöre zu den Leuten, die auch regelmäßig ausmisten. Ich habe kein Problem mit Wegwerfen. Das heißt, ich sortiere regelmäßig aus, was schlecht ist, was nicht mehr gut ist, was nicht mehr passt, kommt weg. Ich will kein Zeugs hier rumfliegen haben, was. Aber so Sachen wie DVDs. Ich werde mal bei Instagram fragen, ob ich irgendeiner die DVDs geschenkt haben möchte. Ist immer noch besser als wegschmeißen, dann schicke ich die dem. Pack die in eine Kiste und derjenige hat vielleicht noch Freude dran. Aber wenn ich jetzt in die UK auswandern würde, ich müsste minimal alles runterstufen. Und dann ist es ja so, und das sehe ich deswegen auch gar nicht als großes Problem, wir haben ja viel zu viel. Mhm. Also wenn du nur mit 4 Koffern nach Amerika reist, du brauchst nicht mehr als 4 Koffer zum Leben. Nee. Und alles andere, kaum hast du dich versehen, kaufst du eh nach und nach wieder dazu. Ja. 2 Jahre später, nachdem du dort wohnst, bist du wahrscheinlich fast auf genau dem gleichen Stand wie in Deutschland.
Müsste also ich einen Container zurückschicken, ja, wenn ich zurückgehe.
Ja, es geht ja schneller, als man gucken kann, deswegen bin ich da auch gar nicht so dramatisch hinterher. Aber ich glaube, so ein Umzug, so ein Auswandern kann auch eine unfassbare Befreiung sein von Zeugs, was unnötig zu viel da ist. Es ist ja einfach zu viel.
Alleine überleg mal, was wir alle im Keller stehen haben. Ich schwöre dir, eine Schätzung, 70% der Leute haben Sachen im Keller, die sie nie wieder in die Hand nehmen würden. Und man hat sie aber im Keller gebunkert, weil man sich denkt, irgendwann mal. Das kommt, das ist besser haben als brauchen, so nach dem Motto, ne? Ja. Und das, also ich habe ja hier auch wirklich Regale und Schränke voll mit Sachen, wo ich gar nicht weiß, was das alles ist. Und ich weiß nicht, warum habe ich es nie geschafft, dass in dem Moment, wo ich das in der Hand habe, in dem Moment, wo ich denke, kann ich bestimmt irgendwann mal. Eigentlich sollte man jedes Mal, wenn man diesen Gedanken hat, ich pack's mal weg für, wenn ich es irgendwann mal brauche, dann müsste es eigentlich konsequent sofort wegkommen. Es muss sofort weg, weil es sowieso niemals passieren wird. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie gehst du mit den ganzen Geburtstagsgrußkarten und sonstigen Sachen um, die man bei Geschenken dazu bekommt. Hebst du die alle auf? Oder weil zum Beispiel Kim Kardashian hebt das jede Geburtstagskarte auf und sammelt das und guckt die sich das andauernd wieder an. Ich glaube aber auch, weil sie so narzisstisch veranlagt ist und einfach geliebt werden möchte und die Bestätigung darin sucht. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, und es tut mir jetzt so leid für alle Leute, die zuhören, mir jemals eine Geburtstagskarte geschenkt haben. Ich gucke die an, freue mich und die landet sofort im Müll.
Also ich habe eine Kiste im Keller, da sind so Fanbriefe drin und so Karten und Geschenke von Followern, die wirklich sehr, sehr herzlich geschrieben sind. Diese Kiste ist auch wirklich rappelvoll, aber ein bisschen was kann man da noch reinpacken. Und ansonsten so Geburtstagskarten und so. Wenn ich die Karte an für sich sehr schön finde, dann hebe ich die auch auf. Es gibt ja auch tolle, teure Karten. Aber ich hebe das meistens auf und nach 3-4 Jahren, wenn ich so eine Entrümpelungsaktion mache, fliegt das auch weg bei mir, na klar.
Aber du hast sie ja nie wieder in der Hand gehabt in diesen 3-4 Jahren, weißt du, du hast sie einfach nur gehabt. Und das ist halt so die Sache, Hand aufs Herz, Leute, schmeißt die Geburtstagskarten weg. Vielen Dank für die nette Geste, ich habe mich super gefreut, es war süß.
Müsste man eigentlich Karten schreiben?
Ich finde schon, dass sich das gehört. Das ist so eine Tradition. Erstens mal finde ich es schön, was Handschriftliches, das ist ja super selten geworden. Man hinterlässt ja keine Handschrift mehr. Auch deinem Partner zum Beispiel, früher, vor 15 Jahren, hast du deinem Partner, wenn du das Haus verlassen hast, ich gehe schnell einkaufen oder so, einen Zettel auf den Nachttisch gelegt, irgendwie bin schnell unterwegs oder sowas, bin eine Stunde wieder da, als man noch nicht so Smartphone-affin war. Und heute verlässt du einfach das Haus und schreibst halt schnell eine Nachricht oder so. Ne? Also diese handschriftliche Kultur, die geht ja verloren, deswegen finde ich das eine schöne Sache. Und ich finde, ja, ich finde den Gedanken einfach sehr schön, dass jemand eine Karte, und dann überlegt man, was schreibe ich auf diese Karte. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade erst einer Freundin eine Geburtstagskarte geschrieben. Mit jemandem zusammen haben wir überlegt, was schreiben wir da drauf. Und dann ist das schon sehr persönlich geworden. Also wir haben, die gehört in unsere Siedler-Spielgruppe rein. Und dann haben wir halt so einen Text gemacht, der mit Siedler zu tun hat und mit ihr. Wir haben den natürlich von ChatGPT erstellen lassen und dann nochmal geproofreadet, aber wir fanden die Idee ganz lustig, von ChatGPT einen Siedlertext irgendwie schreiben zu lassen. Und das haben wir dann mit Hand auf die Karte geschrieben. Und das war süß. Aber ich hoffe, dass sie die Karte einfach weggeschmissen hat und nicht dran irgendwie versauert.
Okay, ja.
Ja, liebe Leute, schmeißt eure Geburtstagskarten weg. Ich glaube auch, wenn du ein Elternteil bist und deine Kinder diese ganzen Sachen, die die malen und basteln, da verstehe ich, dass man da ein bisschen dran festhält, ne? Und dann vielleicht auch das ein oder andere Kunstwerk, das erste Bild, das das Kind gemalt hat, das hebst du doch auf und rahmst das ein. Aber ansonsten den ganzen Krusch, den der in der Vorschule irgendwie jeden Tag ein anderes Osterbild gemalt hat, weg damit. Also sorry, kann sich das Kind nicht dran erinnern, kannst du dich nicht dran erinnern. Weg damit.
Ja.
Genauso weg damit, letztes Thema, bevor wir ins Dessert gehen. Es hat sich seit letzter Woche etwas geändert. Du kannst jetzt deine Organspende auch digital registrieren lassen. Finde ich ein ganz wichtiges Thema, das ich noch ganz kurz hier anbringen wollte, denn ich selbst bin Organspender und fand das sowieso immer ganz seltsam, wie das geregelt war bisher, weil du bekommst so einen Organspendeausweis, auf dem du dann ankreuzt, was du hergeben möchtest im Falle deines Hirntodes oder wenn du irgendwie tot bist und so weiter und aber noch Teile von dir verwertbar sind sozusagen, dann kannst du das da angeben. Und dann müssen die aber erst den Ausweis finden, wissen, dass du einen hast und so weiter. Also im Zweifelsfall gehen sehr viele wertvolle Organe, durch die andere Menschen weiterleben könnten, verloren. Und jetzt kann man das alles digital machen, finde ich sehr toll. Digitale Organspende. Ich habe da mit meinem Freund drüber gesprochen, der hat gesagt, er wird auf keinen Fall irgendwelche Organe hergeben. Fand ich interessant und ist ja auch legitim, kann jeder für sich entscheiden. Ich habe gesagt, take everything, raus damit. Alles, ja, was noch nicht silikonverseucht ist, könnt alles ihr haben. Brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Wenn ich einmal hirntot war, will ich sowieso nicht zurückkommen, weil das, glaub ich, also wenn du einmal diesen finalen Schlaf geschmeckt hast, willst du auch nicht mehr aufwachen.
Ja, ich glaube auch.
Weg damit.
Ich glaube auch. Ja. Schön.
Nicolette, ich würde sagen, lass uns ins Dessert reingehen.
Gerne.
Ich habe noch ein, zwei Sachen, liebe Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ach, vielen Dank an alle, die auf Instagram neu dazugekommen sind. Es geht gerade rasant hoch. Das ist verrückt.
Wir freuen uns voll toll. Also
riesig freuen wir uns. Und folgt uns auf Instagram. Genau. Ansonsten bis
Danke
nächste
an
Woche.
Alle. Ciao. Mua. Tschüss. Mua.